Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Und als ich dann irgendwann mal im Internet gesehen habe, oh, man kann ja mit dem Fahrrad in andere Länder fahren, da war ich total angefixt direkt und dachte, boah, das ist meins, das muss ich mal ausprobieren. Und ab da, mindestens die Hälfte von Kroatien über, sind wir fast im Schnee versackt, jeden Tag.
Naja, wenn man nach Kappadokien geht, schaut sich ja jeder diese Luftballons an. Und am Abend ging es uns schon schlecht und am nächsten Morgen, wo wir uns die Ballons angeschaut haben, ging es uns richtig schlecht.
Und irgendwie findet sich immer eine Lösung. Das ist auch so eine Sache, die lernt man auf langen Reisen.
Also ich war schon in 85 Ländern und Japan war immer mein Favorit, aber die Gastfreundschaft, die man im Iran kriegt, die habe ich nirgendwo anders auf der Welt erlebt. Und jeder Reisende, der von Iran nach Pakistan kommt, darf nicht alleine in Balochistan Fahrrad fahren, Auto fahren, Motorrad fahren. Deshalb kriegt er immer eine Polizeieskorte für diese 650 Kilometer. Das ist eine Sache, was mir die Reise beigebracht hat. Geld ist nicht alles. Was bringt dir Geld, wenn du keine Zeit hast, es auszugeben?
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Podcasts Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und als ich im Mai 2020 den Podcast gestartet habe, da wusste ich nicht so ganz, wo der Weg mich hinführt. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann sind viele tolle und spannende Podcast-Folgen entstanden, die Hörer auch nachhaltig begeistert haben. Am erfolgreichsten war übrigens das erste Interview mit Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher in Folge 2. Dicht gefolgt von Folge 4 mit dem Surfer und Berufsschullehrer Andreas Brent, die sogar nach 4 Jahren noch sehr erfolgreich läuft. Auch Folge 30 mit Sarah Bauer, die über ihre vielen Ängste vor ihrem langen USA-Trip berichtet hat und sich dabei komplett veränderte, ist eine Folge, die immer wieder sehr, sehr positiv bewertet wird und auch regelmäßig noch angehört wird. Meine persönliche Lieblingsfolge, das ist die Episode 23 mit Dr. Dirk Rohrbach, die ich direkt vor meinem 10-wöchigen USA-Roadtrip aufgenommen und auf der Tour auch noch geschnitten habe. Und dadurch ist mir diese Folge am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben, zumal wir Orte besucht haben, die Dirk vorher im Podcast oder in seinem Podcast 50 States erwähnt und vorgestellt hat. Aber generell bin ich sehr glücklich mit allen 50 Folgen und sie lassen sich alle noch sehr gut hören. Wenn du also einige dieser Interviews noch nicht kennen solltest, dann hör doch mal rein. Mir persönlich gefallen die Interviews auch besser als die Finanzrocker-Interviews, weil sie einfach zeitloser sind und für mich als Interviewer sind sie auch etwas vielfältiger und herausfordernder als die Finanzthemen. Doch genug vom Rückblick, kommen wir mal zu Folge 50. Zum Jubiläum habe ich wieder 2 besondere Gäste eingeladen und es ist ebenfalls ein tolles Gespräch geworden. Zu Gast ist das Ehepaar Marie-Lise und Assad, die mit dem Fahrrad von Hamburg über Schweden nach Pakistan gefahren sind und dabei so einige Abenteuer erlebt haben. Marie und Assad nehmen uns mit auf ihre außergewöhnliche Reise, die nicht nur eine physische Durchquerung verschiedener Länder und Kulturen darstellt, sondern auch eine innere Reise der Selbstentdeckung und des Umdenkens. Und gerade das hört man dann am Ende im Wordshuffle. Von den ersten Schritten in Schweden, wo ihnen die Fahrräder geklaut wurden, bis zur Ankunft in Pakistan, teilen sie ungeschönt die Herausforderungen, die Freuden und auch die unerwarteten Begegnungen der Gastfreundschaft, insbesondere im Iran und in Pakistan. Diese Geschichte zeigt uns, dass wahres Glück und Mut oft außerhalb unserer Komfortzone liegen, denn es erfordert Mut, sich auf Ungewissheit und Abenteuer einzulassen. Gerade wenn man jetzt mit dem Fahrrad zigtausend Kilometer fährt durch Wind, Regen und Schnee. Aber am Ende sind die Belohnungen unermesslich und das hört man eben auch in diesem Interview. Und ihr könnt jetzt nicht die Gesichter von Marie-Lise und Assad beim Erzählen sehen, aber die haben wirklich beide gestrahlt. Und über diese ganzen Punkte spreche ich mit den beiden in knapp 80 Minuten. Und wie gesagt, die spannendsten Aussagen, die gibt es dann am Ende im Wordshuffle zu hören. Das heißt, Dranbleiben bis zum Ende. Ich habe das Interview mit den beiden Anfang März aufgenommen. Seitdem hat sich im Nahen Osten schon wieder sehr viel geändert, vor allem im Iran. Und dieser schwere Konflikt mit Israel ist dadurch auch kein Bestandteil des Gesprächs. Auf der anderen Seite ändert es aber auch nichts an der Gastfreundschaft der Iraner, die schon von mehreren meiner Gäste hervorgehoben wurde. Und hier sollte man strikt zwischen Politik und Bevölkerung trennen, denn das generelle Medienbild des Irans ist hierzulande doch eher negativ. Das kommt eben durch die Politik zustande. Ja, das wollte ich nochmal klarstellen, bevor es jetzt mit dem Interview losgeht. Meine Leitung geht heute das allererste Mal nach Pakistan zu Marie-Lise und Assad. Die beiden haben sich auf Reisen kennengelernt und sind seit 2 Jahren verheiratet. Und in den letzten 19 Monaten sind sie mit Fahrrädern von Schweden nach Pakistan geradelt. Über das Warum und Wieso wollen wir heute sprechen, aber erstmal ein herzliches Hallo an die indische Grenze, ihr zwei. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Interview.
Moin, danke schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, das ist eins der Interviews mit einer sehr langen Vorlaufzeit. Ich glaube, ihr habt im Oktober eine E-Mail geschrieben, da wart ihr noch im Iran. Mittlerweile ist es 5 Monate später und wir führen tatsächlich dieses Interview und das freut mich sehr.
Dankeschön, wir freuen uns auch.
Ja, wir freuen uns mega, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
Ja, ich erwische euch ja in Pakistan, das habe ich ja eben gesagt. Wie lange seid ihr denn nun schon dort und wie viele Kilometer habt ihr denn in den letzten Monaten zurückgelegt?
In Pakistan sind wir genau am 1.2. reingefahren.
Ja, also 5 Wochen jetzt.
Ja, und wir haben ungefähr 15.000 Kilometer geschafft.
Und ihr seid ja wirklich lange jetzt auch unterwegs gewesen, habt eine Menge mitgemacht, aber ihr seid jetzt absolut zufrieden, dass ihr dieses Abenteuer auf euch genommen habt, oder?
Auf jeden Fall.
Wir sind schon die ganze Zeit zufrieden. Also ich glaube, dass wir losgefahren sind, haben wir beide noch keinen einzigen Tag auf dieser Reise bereut. Der Gedanke ist uns nicht mal im Entferntesten in den Sinn gekommen.
Ja, jetzt können die Zuhörer euch nicht sehen, aber ihr strahlt beide. Und ich glaube, man kann das sehen, dass euch die Reise sehr vorangebracht hat. Und wo wir gerade über Zufriedenheit sprechen, lasst uns mal über Glück sprechen. Was bedeutet euch persönlich Glück?
Ich kann ja mal beginnen. Also für mich persönlich ist Glück, wenn ich weder auf meinen Geldbeutel noch auf kulturelle, familiäre, religiöse oder irgendwelche Sachen achten muss und einfach die Freiheit habe, das zu tun, was ich machen möchte. Also eigentlich in Freiheit leben. Das ist für mich Glück.
Also das kann ich auch nur wiederholen. Also für mich ist das auch definitiv die Freiheit, nicht nur so zu leben, wie ich möchte, sondern auch zu reisen, wie ich möchte, wie ich mir das vorstelle und am besten doch, wohin ich mir das vorstelle und wie lange. Zusätzlich ist es für mich aber auch die Gesundheit, weil wir natürlich auch auf Reisen schon das Thema Gesundheit hatten. Und die eigene Gesundheit ist wichtig, damit man das überhaupt machen kann mit dem Reisen. Und natürlich auch die Gesundheit der Familie zu Hause ist mir auch extrem wichtig. Und das macht mich glücklich, wenn alle zu Hause auch gesund sind.
Ja, Gesundheit ist enorm wichtig. Und das Thema Reisen habt ihr ja schon angesprochen. Ihr seid ja schon seit 2014, 2015 sehr viel in der Welt rumgekommen. Was macht denn für euch so die Faszination des Reisens aus?
Also in 2014 war ich das erste Mal so wirklich auf Reisen. Davor habe ich das ganz normale deutsche Leben gelebt. In Deutschland gelebt, Deutschland geboren und halt Schule, Studium und alles Mögliche. Und in 2014 war ich das erste Mal für 2,5 Monate in Afrika und habe da mit einer Familie gelebt und an der Schule unterrichtet. Und da war das erste Mal, dass ich so persönlich in Kontakt mit den Menschen gekommen bin, mit denen gegessen, aufgestanden, zur Schule gegangen, deren Probleme angehört, mit denen zusammenarbeiten und so. Und das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist Reisen, das ist Welt anschauen. Ich möchte nie wieder Urlaub machen. Ab jetzt möchte ich nur noch reisen und mit den Menschen zusammen und die kennenlernen. Und das war so mein Suchtfaktor-Moment. Und ab da habe ich dann nur noch halbes Jahr gearbeitet und immer halbes Jahr unterwegs gewesen. Und ja, das war seitdem mein Plan.
Ja, also ich bin auch schon eigentlich immer viel unterwegs gewesen. Früher erst mit der Familie natürlich, der normale Sommerurlaub. Aber mit der Schule sind wir auch immer viel unterwegs gewesen, mindestens einmal im Jahr. Und immer an unterschiedlichen Orten. Und für mich war das damals fast normal, aber wenn man so erwachsen wird, dann merkt man rückblickend, wie besonders das war und was für eine Chance ich damals hatte. Und dieser Reise, Virus, der hat mich schon sehr, sehr früh übermannt. Und auch für mich gibt es die Unterscheidung Urlaub versus Reisen. Reisen ist für mich auch frei nach Schnauze entscheiden können, wohin ich gehe und nicht in einer Gruppe gefangen sein. Gruppenurlaube, Gruppenreisen sind für mich der Horror. Also okay. Da gehe ich bei dem Gedanken und ich brauche diese individuelle Freiheit definitiv auch. Ich war 2017 eine Weile in Frankreich in den Semesterferien mit dem Rucksack und es war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich alleine entscheiden kann, wo ich hingehe, wie lange ich dort bleibe, was ich mir da anschaue und wie lange ich mir die Sachen auch anschaue. Und das kann man in der Gruppe überhaupt nicht entscheiden.
Ja, das stimmt. Habt ihr euch eigentlich auch auf Reisen kennengelernt?
Nee, das war damals in der Uni tatsächlich. Ganz okay. Klassisch. Überhaupt nicht dem Thema entsprechend hier.
Okay. Und ihr teilt aber schon die Faszination des Reisens und seid da auch immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, oder?
Also auf jeden Fall. Also wir haben vor 2 Jahren geheiratet. Und ja, einen Monat später sind wir auf Flitterwochen aufgebrochen.
Flitterjahre.
Wir sind noch immer unterwegs.
Ja, ich würde sagen, passt doch ganz gut, weil wir haben beide komplett den gleichen Reisestil. Also wir brauchen nicht das, was andere Leute Luxus nennen. Wir wollen beide nicht jedes Mal im Resort oder Hotel absteigen. Wir wollen beide mit relativ wenig Geld auch unterkommen und viele Abenteuer erleben und nicht einfach nur, man sagt ja oft so, nicht dem Leben mehr Jahre geben, sondern den Jahren mehr leben. Und das ist für uns beim Reisen das Wichtige.
Aber Reisen hat es natürlich an sich, dass es in der Regel viel Geld verschlingt und nur die wenigsten können halt von unterwegs arbeiten. Wie habt ihr das denn mit dem Geldverdienen geregelt?
Also wir haben natürlich einiges an Geld gespart gehabt, damit wir auch die Reise uns finanzieren können. Aber da ich in Deutschland ein Unternehmen habe, unter anderem, und täglich auch weiter arbeite, also nicht täglich, aber jeden zweiten, dritten Tag sitze ich morgens eine Stunde am Rechner, wo Marie noch schläft. Okay. Und da kann ich dann ganz in Ruhe arbeiten, wissen, was für mein Unternehmen tun und so ein bisschen mir was dazu verdienen.
Marie, wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe ganz normal gearbeitet bis kurz vor der Reise und bei mir war das so, ich war im Marketing und den Job kann man einfach nicht auf Reise fortführen. Da ist man an ein Team gebunden, täglich in der ständigen Kommunikation. Das wäre überhaupt nicht gegangen, deswegen musste ich da meinen Job leider aufgeben. Aber ehrlich gesagt vermisse ich es nur ganz, ganz selten und wir sind schon auch busy genug. Also Assad mit seiner Arbeit, mit den vielen Sachen, die wir noch nebenher machen tatsächlich. Und wir leben, wie Assad sagte, von Erspartem, Investiertem seiner Arbeit und wir verdienen tatsächlich auch ganz kleine Peanuts, kann man sagen, über YouTube, über die Reisedokumentation, aber das fällt eigentlich kaum ins Gewicht.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt mit dem Fahrrad auf so eine abenteuerliche Reise zu gehen? Und gerade Pakistan ist ja jetzt auch nicht so ein Ziel, was man sich jetzt von vornherein auswählt, oder?
Ja, dazu muss man sagen, dass die Idee mit Pakistan erst im Iran entstanden ist, also ein Land vorher. Vorher hatten wir das witzigerweise so gar nicht auf dem Schirm. Die Ursprungsidee war meine tatsächlich. Ich wollte nach dem Master eigentlich mal mit dem Fahrrad nach Kroatien fahren, weil ich super gerne Fahrrad fahre, habe ich immer schon gemacht, das ist so mein Ding. Und habe auch während der Unizeit alles mit dem Fahrrad erledigt, Einkäufe zur Uni fahren etc. Und als ich dann irgendwann mal im Internet gesehen habe, oh, man kann ja mit dem Fahrrad in andere Länder fahren, mit Gepäck sogar. Ich wusste nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Da war ich total angefixt direkt und dachte, boah, das ist meins, das muss ich mal ausprobieren. Aber wie das Leben so spielt, dann kam der erste Job, dann kommt dieses und jenes und man schiebt das immer weiter auf. Und während Corona habe ich dann gesagt, jetzt ist die Zeit, so gegen Ende von der schweren Corona-Zeit. Jetzt sollte ich das mal machen und wollte dann mit dem Fahrrad nach Kroatien, habe Assad gefragt, ob er mitkommen möchte. Und der hat ein bisschen anders reagiert, als ich es mir vorgestellt hatte.
Okay.
Ja, ich hatte gerade eben meine Unternehmen gegründet und ich war voll im Startup-Rausch. Ich wollte meine Unternehmen großziehen. Ich wollte Geld verdienen, Karriere machen sozusagen. Und Marie kommt dann daher und ich wollte einfach, dass sie aus meinem Arbeitszimmer rausgeht, ne, und mich in Ruhe lässt. Und habe ihr dann gesagt, nee, ich mach so einen kleinen Kram nicht. wenn du mal was Ordentliches machen willst, sowas wie eine Weltreise, dann komm doch mal vorbei. Und naja, ich habe mein Ziel erreicht. Sie ist aus dem Zimmer rausgegangen und eine Woche später ist sie dann zurück und meinte, ja komm, lass machen.
Ja, und er dann wieder so, hä, was machen? Worum geht's eigentlich gerade? Aber ja, ein Mann, ein Wort, ne?
Ja, so ist es dann passiert und ja, 2 Monate später ungefähr waren wir dann unterwegs.
Ja, ja, man muss dazu sagen vielleicht auch, dass in Anbetracht der Ausmaße dieser Reise, dass es so viele Jahre jetzt sein wird und wir auch so weit fahren werden und schon gefahren sind, war das eine ziemlich fixe und spontane Aktion. Ist vielleicht nicht jedem zu empfehlen mit der kurzen Vorlaufzeit, aber sieht man ja an uns, das geht auch.
Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, ihr fahrt mit dem Fahrrad jetzt um die Welt?
Ja, also als ich erst meinen Eltern erzählt habe, ich will alleine nach Kroatien, fand meine Mutter das weniger spannend. Mein Vater ist da zum Glück ein sehr entspannter, der meinte, ja, mach das, das ist eine gute Idee, kannst du viel bei lernen. Aber als ich dann gesagt habe, okay, Assad wird mitkommen und dann hatten wir sie schon, dann haben wir sie langsam immer darauf vorbereitet, dass es vielleicht ein bisschen länger wird. Also erst hieß es so, ja, ein Jahr, vielleicht anderthalb. Dann haben wir immer von 2 gesprochen und jetzt sind es so 2,5 Jahre. Und im Endeffekt wissen wir es aber ehrlich gesagt nicht, wie lange das sein wird.
Und ihr habt ja im Frühjahr 2022 geheiratet und euch danach in die Flitterwochen, Flitterjahre begeben. Warum seid ihr dann alleine jeweils gestartet?
Uns war es wichtig, dass jeder alles machen können sollte. Also falls mal der andere krank ist, dann sollte der andere in der Lage sein, das Fahrrad zu reparieren oder zu kochen oder das Zelt aufzubauen oder sich um alles zu kümmern. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass Marie getrennt losfährt. Sie ist 2 Wochen vor mir losgefahren.
Gute Woche.
Genau, gute Woche ist sie vor mir losgefahren und wir haben uns 1,5 Monate später dann in Schweden getroffen. Aber ich glaube, das Blöde war, dass dir nichts passiert ist in dem Monat, oder? Also kein Platter, kein gar nichts.
Ja, ich bin einmal auf ein Auto draufgefallen, das mir entgegenkam. Das ist nochmal eine andere Story. Da hatte ich schon ein paar Blessuren. Das war so mein erster kleinerer Unfall in Dänemark. Aber ansonsten ist mir nichts Schlimmes passiert. Das ist jetzt auch in Skandinavien alles total easy in jedem Sinne des Wortes. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man muss nicht nur so die Hard Skills können. Also zum Radreisen gehört natürlich die Hard Skills, das Können und das Physische auch hinzu. Was aber auch mindestens so wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, ist das Mindset und die psychische Stärke und das mit sich selbst alleine klarkommen. Und ja. Ich finde, dass die Erfahrung sollte grundsätzlich jeder mal machen, auch alleine zu reisen, in was für einer Form auch immer man das möchte. Aber einfach mal den eigenen Gedanken ausgesetzt zu sein, niemanden sonst zu haben, mit dem man sich austauschen kann und auf sich selbst angewiesen zu sein, zu wissen, man muss das jetzt alleine machen, man muss alleine die Route planen, alleine wissen, wo lande ich am Abend, wo kriege ich das nächste Essen her, das nächste Wasser, alles alleine zu organisieren und sich auf keinen anderen verlassen zu können. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, kann ich nur empfehlen und würde ich jederzeit gerne so wieder machen. Also in Georgien habe ich das auch noch mal für ein paar Tage gemacht. Das ist einfach immer wieder eine schöne Erfahrung.
Ja, und wir sind ja auch männlich, weiblich und jeder Körper kriegt ja unterschiedlich schnell einen Muskelkater und braucht unterschiedlich lange, um auszukurieren, ne? Und das war auch ganz gut, dass wir da getrennt waren, weil sonst hätte der eine gesagt, nee, mach, stell dich nicht so an, ich bin ja auch nicht so. Und ich glaube, das war sehr gut.
Ja, also es ist auch einfach wichtig, um in den Rhythmus reinzukommen. Keiner von uns ist vorher mit Gepäck gefahren, Fahrrad gefahren. Das kannte keiner von uns und so ein schwer beladenes Rad zu manövrieren, ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und man muss einfach seinen eigenen Strampelrhythmus, sage ich jetzt mal, finden. Wie viele Kilometer man in wie viel Zeit schafft, wie viel komfortabel ist, wo die eigenen Grenzen liegen und inwieweit man das ausreizen kann und möchte vor allen Dingen auch. Und das erstmal alleine auszutarieren, war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung.
Habt ihr denn damals schon angefangen, dann alleine zu zelten?
Ja, auf jeden Fall. Das ging total easy. Also Dänemark bietet ja auch diese Shelter an, diese kleinen Holzhütten. Die allermeisten gibt es auch kostenlos. Die App dazu heißt Shelter Und die ist wirklich wundervoll, können wir jedem empfehlen. Das ist ein primär System.
Für die Anfangszeit hatten wir auch zwei Zelte dabei, zwei also Küchen sozusagen, also zwei Kocher, zwei Kochtöpfe und alles, so dass wir getrennt auch alles machen können.
Ja.
Dann seid ihr in Schweden angekommen, habt euch dort getroffen und dann wurden eure Fahrräder geklaut. Hat euch das nicht davon abgebracht, weiterzumachen?
Ehrlich gesagt, nee, weil zurückgehen war irgendwie nie eine Option, weil wir hatten uns ja entschieden, loszugehen und diese Reise zu machen. Es gab vielleicht Überlegungen, dass wir uns überlegt haben, dass wir ohne Räder vielleicht weitergehen oder irgendwie was anders verändern sollen. Aber relativ schnell war uns beiden bewusst, nee, wir versuchen einfach jetzt neue Räder zu organisieren und die Reise geht weiter. Und
ja, wenn man etwas so sehr möchte, wie wir diese Reise machen wollten, dann findet man eine Lösung für das Problem. Dann uns hat das nicht so aus der Bahn geworfen. Wir waren zu zweit, wir konnten diesen Schock, sage ich jetzt mal, zusammen durcharbeiten und die Aufgaben vor allen Dingen auch aufteilen. Ne? Also Polizei anrufen, Versicherung benachrichtigen, die ganze Bürokratie, die sich dann anschließt. Das hat alles Assad gemacht und da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist kein Spaß. Ich habe dann unseren Fahrradhändler Tränger in Hamburg angerufen und die haben sich wahnsinnig ins Zeug gelegt und sich ganz toll gekümmert. Solche Sachen fallen dann an und wenn man das dann aufteilen kann und sich dann auch gegenseitig zwischen den ganzen Telefonaten ein bisschen aufmuntern kann, dann ist das schon sehr wertvoll.
Okay, kommt ihr jetzt ursprünglich aus Hamburg?
Ich bin gebürtiger Hamburger, wie du mir vielleicht ansehen kannst.
Man sieht es ihm an der Nase an.
Genau. An der Begrüßung habe ich es gemerkt, am Moin.
Ja, Moin, Moin.
Ja, ja, also Hamburg, Assad ist waschechter Hamburger. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bielefeld, also bin Ostwestfälin und habe tatsächlich eine deutsche Mutter und einen französischen Vater. Also wir sind sehr international in der Familie unterwegs.
Okay, aber ihr habt zuletzt dann in Hamburg gewohnt auch.
Genau.
Genau.
Und da habt ihr euch an der Uni kennengelernt?
Nee, das war nochmal ein bisschen anders. Also wir haben uns über eine Organisation, eine Studentenorganisation, die heißt ISAC. Und die organisiert ja Auslandspraktika für Studierende. Und sie war in Bielefeld bei ISAC und ich war in Hamburg bei ISAC und haben uns bei einer Konferenz dann kennengelernt. Ja.
Ah, okay. Und ihr habt dann die neuen Fahrräder bekommen, vermutlich von dem Fahrradhändler aus Hamburg. Die habt ihr nicht abgeholt, sondern die habt ihr euch nach Schweden dann schicken lassen und seid von da aus weiter, oder?
Genau. Das hat insgesamt 3 bis 4 Wochen gekostet.
Ja. Auf den Tag genau, am Tag 3 Wochen nach dem Diebstahl, nachdem wir es gemerkt haben, direkt hatten wir die neuen Räder in der Hand. Und man muss da echt ein ganz, ganz großes Lob auch an den Hersteller ausgeben, weil die haben andere Aufträge auch zurückgestellt und für uns die neuen Rahmen gemacht. Weil die unsere Modelle, die wir dann verschütt waren, nicht mehr so im Laden hatten. Wir hatten quasi die letzten Modelle geholt. Das war auch noch zu einer Zeit, wo durch Lieferkettenengpässe die Versorgungslage, was auch Fahrräder anging, sehr schwierig war. Und wir hatten die letzten beiden Modelle bekommen. Und dann haben sie aber gesagt, okay, jetzt bauen wir neue Fahrräder für euch. Und die kamen dann in 2 riesengroßen Kartons an.
Okay. Und wie seid ihr von da aus dann Richtung Süden gefahren?
Unser Plan war ja ursprünglich, die Fähre zu nehmen. Und wir hatten ja schon das Ticket in der Hand, als wir dann am Morgen gemerkt haben, dass die Fahrräder weg sind, am Abend beziehungsweise. Und wir haben den gleichen Weg eigentlich fortgesetzt, wieder neue Tickets gekauft für die Fähre und sind von Schweden nach Finnland übergesetzt und haben die Route fortgesetzt. Ja.
Wir sind dann übers ganz kurz nur in Finnland gewesen. Wir sind dann schnell ins Baltikum, das Baltikum runter. Da war es auch schon Herbst und wir wollten so schnell wie es geht in den Süden, um nicht in den Winter reinzukommen. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir sind dann durch Osteuropa gefahren und volles Rohr in den Winter reingestürzt, muss man leider so sagen. Also so im Januar 23, glaube ich, ging das so richtig los, so kurz nachdem wir aus Österreich losgefahren sind, Slowenien hat es richtig heftig angefangen zu schneien. Und ab da, mindestens die Hälfte von Kroatien über, sind wir fast im Schnee versackt, jeden Tag. Es war wirklich, wirklich kalt und nass. Es war sehr krass.
Aber ihr habt trotzdem nach wie vor gezeltet.
Ja, wir haben viel gezeltet. Allerdings muss man auch sagen, wir haben uns viele Unterschlüpfe gesucht. Also wir haben nachmittags, kurz bevor es dunkel war, an Privathäusern geklopft, wo wir fanden, dass die ein interessantes Abdach hatten oder eine Scheune, Garage, irgendwas, wo wir unser Zelt unterstellen konnten, wo das vielleicht schon schneefrei war, vielleicht windgeschützt. Und jedes Mal, wenn wir geklopft haben, haben die Leute uns aufgemacht und ja, haben uns reingebeten. Wir haben oft Tee bekommen, Kekse, Gespräche, alles Mögliche. Und das war echt eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung auch für uns.
Ja, das hatte aber auch zwei Gründe, weil, also wir möchten unbedingt nichts Illegales machen. Das war auch der Grund, warum wir von Deutschland nach Dänemark, Schweden, Finnland gefahren sind, weil uns ist das Zelten neu und dort ist das Campen halt jedermanns Recht und es ist legal. Und dann im Winter waren wir plötzlich in Österreich und da ist es natürlich wieder illegal. Und deshalb haben wir immer bei Leuten geklopft und gefragt, ob wir auf der Innenseite des Zauns zelten dürfen. Und in dem Zuge haben wir dann immer einen überdachten Platz gesucht und gefragt, dürfen wir unter euren Carport pennen, damit wir am nächsten Tag halt nicht von Schnee überdeckt sind.
Ja.
Und ja, so haben wir es gemacht im Winter.
Also wir haben ganz besondere Erfahrungen dadurch schon gemacht. Unter anderem, ich erinnere mich an unseren ersten Abend in Kroatien. Da habe ich an einer Tür geklopft und uns machte eine Frau auf, die hatte 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt. Und wir standen da in Kroatien und wurden mit Schweizerdeutsch begrüßt. Und wir wollten ursprünglich unter deren Abdach quasi zelten, auf der Terrasse. Aber sie meinte, nee, ich habe doch ein Gästezimmer. Kommt erst mal rein, ich gebe euch was zu essen. Und wollt ihr einen Tee? Was braucht ihr sonst noch? Wollt ihr Wäsche waschen? Hier habt ihr das Gästezimmer. Ich beziehe euch die Betten. Hier habt ihr eine heiße Dusche. Und ich kann dir sagen, nach einem kalten, schneereichen, nassen Tag mit Schwitzen, mit Frieren und wirklich nur grauem Wetter ist das beste Gefühl, unter einer heißen Dusche zu stehen.
Aber ihr habt es ja dann auch knallhart durchgezogen, ne? Selbst bei dem stärksten Schnee dann weiterzufahren.
Ja, erzähl doch.
Also auf der einen Seite kann man jetzt im Nachhinein sagen, wir waren echt bekloppt. Nochmal würden wir das auch nicht bewusst machen, aber wir haben uns gesagt, wir machen jetzt einfach mal die Erfahrung. Wir können es ja nicht ändern. Wir wollen nicht fliegen, wir wollten nicht einfach nach Dubai fliegen oder sowas. Viele Radreisende überwintern ja einfach in wärmeren Gefilden. Das wollten wir nicht. Wir wollten die Erfahrung machen, wir wollten Fahrrad fahren und wir wollten es einfach durchziehen, quasi mit dem Kopf durch die Wand.
Also fliegen, wie Marie sagte, war nie eine Option. Also etwas überspringen wollten wir einfach nicht. Aber jetzt rückblickend kann ich das auch nicht glauben, dass wir das geschafft haben, weil ich weiß nicht, ich würde es nicht machen, weil ich habe tatsächlich auch so eine Blutzirkulationskrankheit, nennt sich das, dass bei plus 10 Grad werden meine Finger, Fußfinger und Handfinger taub.
Okay.
Und bei 0 Grad ist es schon schlimm, aber bei Minusgraden ist es richtig schlimm für mich, weil beim Zeltaufbau, Abbau, Schloss aufmachen, Fahrräder zuschließen, Gepäck reinholen, da spüre ich meine Hände halt nicht. Und jetzt rückblickend, dass wir das gemacht haben, ich verstehe gar nicht, wie wir das gemacht haben. Das ist
aber eben rückblickend wieder, muss man sagen, wir sind auch wahnsinnig stolz, dass wir das geschafft haben und so durchgezogen haben. Das ist jetzt eine schöne Erfahrung, auf die wir gerne zurückblicken, weil wir wissen, das können wir. Das haben wir geschafft.
Das kann euch ja auch keiner mehr
nehmen.
Das
macht
einen
auch stärker, physisch und mental. Nee, eben. Und das ist schon was Besonderes. Also ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben.
Ja, aber es war ja nicht alles nur toll, sondern ihr habt euch auch eine bakterielle Infektion eingefangen, ne? Was ist denn da passiert?
Mehrmals. Aber der spannendste Ort für unsere bakterielle Infektion war tatsächlich Kappadokien. Wir waren, wenn man nach Kappadokien geht, schaut sich ja jeder diese Luftballons an. Und am Abend ging es uns schon schlecht und am nächsten Morgen, wo wir uns die Ballons angeschaut haben, ging es uns richtig schlecht, also mir schlecht, vor allen Dingen.
Mir ging's gut.
Und dann hatte sich auch noch Sturm angekündigt, Gewitter angekündigt, Blitze angekündigt und wir konnten auf gar keinen Fall da weg und haben uns dann überlegt, was sollen wir jetzt machen, wir können nicht Fahrrad fahren und haben gedacht, okay, in der Nähe sind ja tausende von Höhlen, also 2.500, 3.000 Jahre alte Höhlen, warum gehen wir nicht einfach da rein? Und warten den Gewitter ab. Also sind wir in einer Höhle, war schon extrem schwierig für mich, da hinzufahren.
Aber sehr schlapp.
Ja, ich war richtig kaputt. Aber als wir dann drin waren, haben wir uns in Ruhe hingelegt, Zelt aufgebaut und einfach ausgeruht. Und ich dachte ja, okay, morgen geht's uns besser, dann fahren wir weiter. Am nächsten Tag dachte ich, okay, morgen geht's mir besser und wir fahren weiter. Am dritten Tag dachte ich, okay, morgen geht's mir besser und wir fahren weiter. Und am vierten Tag wurde tatsächlich dann auch Marie krank. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir beide, ja,
ziemlich krank.
Ja.
Also ich kam auch Kreislauf mit dazu. Das war überhaupt nicht mehr witzig. Ich konnte nicht wirklich stehen. Also 2 Minuten konnte ich stehen, gekrümmt, und dann ging es schon nicht mehr. Und das war schon schwierig. Assad ging es wenigstens so gut, dass er unser Gepäck und unsere Räder quasi abfahrbereit machen konnte. Und wir hatten das große Glück, dass 2 andere Radreisende gerade vor Ort waren. Und aufgrund von Heimbesuch von zu Hause hatten die sich ein Mietauto geholt. Und die Eltern von ihr, also die haben uns quasi aus dieser Höhle rausgepflückt. Und die Eltern von ihr haben uns dann mit dem Auto ins 5 Kilometer entfernte Krankenhaus gefahren. Und die beiden anderen sind mit unseren Rädern und dem Gepäck hinterhergefahren, weil wir auch nicht mehr hätten Fahrrad fahren können. Das ging auch kräftemäßig nicht. Und im Krankenhaus selbst haben sie mich dann direkt in Rollstuhl gesetzt. Und da war ich auch ganz froh drum. Da gibt es noch so ein jämmerliches Bild, wie ich da hocke, Gesicht in den Händen vergraben. Ja, und dann wird dir erstmal Blut abgenommen, du wirst da hingelegt und Transfusion, weil wir auch sehr viel Flüssigkeit verloren hatten.
Ja.
Und dann wurde erstmal getestet, was haben sie denn überhaupt, die Touris. Ja, und dann kriegst du natürlich das volle Programm, Antibiotika, danke. Und ja, dann hieß es erstmal mindestens 1 Woche auskurieren im Hotel, ne? Dann bist du wirklich stillgelegt.
Und was war das jetzt, was ihr hattet?
Eine bakterielle Infektion.
Ja, das war das Einzige, was sie uns sagen konnten. Sie konnten uns auch nicht sagen, was für Bakterien, weil wir eben Reisende sind und sie nicht sagen konnten, wo man sich das eingefangen hat. Sie sagen, es kann vom Wasser kommen, es kann von irgendeiner Oberfläche kommen, die man angefasst hat. Man weiß es einfach nicht.
Aber ihr habt jetzt da nichts weiter dann mitgenommen, sondern nach der Woche ging es euch dann auch wieder besser und ihr konntet wieder Fahrrad fahren.
Dachten wir. Wir sind danach, ich glaube, 600 Kilometer. 550 Kilometer in 5 Tagen oder so gefahren, weil unser Visum für die Türkei nicht mehr so lang gültig war. Und wir mussten schnell Richtung Grenze Georgien fahren. Und als wir die 550 Kilometer dann geschafft haben, hatte uns einer unserer Zuschauerfreunde eine Unterkunft angeboten bei sich, eine leerstehende Wohnung. Und da sind wir dann direkt wieder krank geworden.
Direkt an dem Abend ging es bei mir los, mit kaltem Schweiß und allem, was dazugehört. Und die Nacht war dementsprechend minderwertig. Und dann ging es am nächsten Tag auch mit Assad los. Und wir waren wieder vollkommen ausgenockt und extrem froh, dass wir diese Unterkunft hatten, ganz für uns, mit allem, was wir brauchten, und wir waren einfach super dankbar.
Ja, und dann ging es auch wieder ins Krankenhaus und ja, das volle Programm halt.
Aber immerhin diesmal nicht in der Höhle, ne?
Genau, nicht in der Höhle. Das war so ein Glück, dass wir diese Wohnung hatten.
Also im Vergleich zur Höhle war das natürlich Luxusunterkunft, ne? Muss man ganz echt sagen. Und gerade wenn man auf Reisen krank ist, das kennen vielleicht viele, das ist schon nicht schön, weil dann wünscht man sich am liebsten nach Hause zurück ins gewohnte Umfeld mit den gewohnten Annehmlichkeiten, die man hat, und die Möglichkeiten, was so die ärztliche Versorgung vielleicht auch angeht. Und sprachlich auch mitzuteilen, was fehlt einem denn. Aber da kann man wieder sagen, zu zweit ist es dann doch nicht so schlimm. Es gibt immer einen, dem es ein Stückchen besser geht, der sagen kann, komm, ich recherchiere gerade, wo das nächste Krankenhaus ist. Und irgendwie findet sich immer eine Lösung. Das ist auch so eine Sache, die lernt man auf langen Reisen. Für jedes Problem gibt es immer irgendwo eine Lösung. Nichts ist ein Showstopper, also fast nichts.
Okay, jetzt habt ihr mir geschrieben, ihr wart auch zu einer Zeit da unterwegs, als der Bergkarabach-Konflikt hochherging. Und ihr habt sehr viele Flüchtlinge unterwegs auch gesehen und habt euch wahrscheinlich auch mit denen ausgetauscht. Wie war das für euch?
Oh ja, das war krass. Das war so das erste Mal, dass wir sowas so nah mitbekommen haben. Wir sind auf einer Straße gefahren, wo uns die Kolonnen den ganzen Tag entgegenkamen. Also Autos jeglicher Art mit allem Hab und Gut, was man sich so ranraffen konnte, auf dem Dach und im Kofferraum. Alle Mann ins Auto. Und so fuhren die Leute uns entgegen. Und viele haben uns angehupt und aus dem Fenster gewunken, auch mit entsetzten und unbegreiflichen Gesichtsausdrücken, die uns zeigten, sag mal, spinnt ihr eigentlich was? Fahrt ihr in die falsche Richtung? Wo wollt ihr eigentlich hin? Das war nun mal die Straße, die in den Süden führte. Und in den Süden wollten wir ja auch. Aber die kamen alle aus dem Südosten. Und das war ganz, ganz komisch. Ich habe an einer Raststelle tatsächlich, ja, hat eine Frau mich angesprochen und gefragt, wo wir denn herkämen und was wir so machen. Und zeigte auf die Räder und war auch ganz interessiert. Und ich habe sie gefragt, wo sie denn herkommt. Und dann hat sie mir zu verstehen gegeben, sie käme aus Bergkarabach und sie und ihre Familie sind jetzt machen jetzt hier eine Pause und fahren dann weiter. Ja, und das war schon schwierig. Also wie sie dann so von zu Hause erzählte und mit dem bisschen, was man dann kommunizieren kann. Es brauchte auch nicht viele Wörter. Ich wusste, dass da eine Frau mit gebrochenem Herzen vor mir steht und die bekam sofort Tränen in den Augen, ich auch. Und man kann einfach nichts machen in der Situation. Und dann habe ich sie einfach fest in den Arm genommen und ganz doll gedrückt und ganz lang gehalten, bis sie durchatmen konnte. Und dann hat sie sich verabschiedet und ist wieder zu ihrer Familie gegangen. Aber das war schon, das ging mir sehr nah.
Ja, man muss sich das hier so vorstellen. Wir waren in der Richtung unterwegs. Neben uns extrem viele Krankenwagen, Militärfahrzeuge und jede Stunde ein Hubschrauber in die Richtung.
Sehr viele Hubschrauber.
Und aus der anderen Richtung kamen die ganze Zeit Fahrzeuge, wo eine Couch, Matratzen, Bettdecken, Stühle, alles auf den Dächern drauf war. Und ja, ich glaube, die fanden es schon sehr komisch, dass wir in die Richtung fahren. Aber
es ist vor allen Dingen auch, wenn man mal aus der Vogelperspektive schaut, ein ganz, ganz komisches Bild. Die Leute, die Privaten, die flüchten aus einer Region mit ihrem Hab und Gut und allem, was sie am Leibe tragen und sind wirklich in einer ganz miseren Lage. Und denen fahren Touristen entgegen, die im Gegensatz dazu im Luxus schwelgen, in jeglicher Hinsicht, denen es an nichts fehlt, die die Freiheit haben, hinzugehen, wo sie möchten, die Zeit haben, die einfach in jeglicher Hinsicht gerade überaus privilegiert sind. Ich kam mir schon etwas doof vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kontrast war sehr stark.
Ja, es macht ja auch was mit einem, ne?
Ja, das war eine sehr krasse Begegnung.
Ihr seid ja dann weitergefahren und seid auch in Richtung Iran gefahren. Und Iran ist ja jetzt auch mittlerweile ein Land, wo man als Tourist nicht unbedingt freiwillig hinfährt, weil es da ja auch bestimmte Probleme gibt. Da hatte ich ja unter anderem bei dem Interview mit dem Stefan Ort, der hat ja Couchsurfing im Iran gemacht, als es noch problemloser möglich war. Jetzt ist die Zeit eine komplett andere. Wie war das für euch?
Ja, der Iran. Dazu muss man sagen, der polarisiert sehr, der Iran. Bei den Radreisenden ist der Iran eines der beliebtesten Reiseziele, was viele nicht wissen.
Okay.
Nicht wegen der aktuellen Lage dort, sondern wegen der Menschen. Man muss sehr stark differenzieren zwischen dem Regime dort, was nur einen Bruchteil der Menschen ausmacht, und der überwiegenden Mehrheit, die absolut komplett das Gegenteil darstellen.
Ja, also wir hatten auch echt Angst, in den Iran reinzufahren. Besonders an der Grenze hatten wir gedacht, wie wird es jetzt ablaufen? Werden jetzt unsere Kameras kontrollieren? Was machen die jetzt mit uns? Befragung und so weiter. Aber tatsächlich haben wir die gastfreundlichsten Menschen. Also ich war schon in 85 Ländern und Japan war immer mein Favorit. Aber die Gastfreundschaft, die man im Iran kriegt, die habe ich nirgendwo anders auf der Welt erlebt. Und ja, einfach unfassbar schönes Land. Und man darf einfach nicht Politik und die Menschen, die vor Ort sind, miteinander verwechseln. Das Ding ist, wenn du jemanden besuchst, dann hältst du dich ja auch an die Hausregeln. Du benimmst dich ja so, wie der Gastgeber das möchte. Und im Grunde genommen besuchen wir ein Land, wir sind Gäste und wir mussten dann uns dann auch an Regeln halten. Für Marie galt dann Kopftuchpflicht für die Zeit. Für mich galt keine kurze Hosen, keine kurzen Arme, T-Shirts, genau, und solche Sachen. Und wenn man sich daran hält, dann ist es eigentlich nicht gefährlich oder hast du dich irgendwie...
Ja, und eben auch keine Fotos von sensibler Infrastruktur machen. Also Brücken, vielleicht Tunnel, gewisse Gebäude, jeder Zaun, der ein bisschen nach Stacheldraht und eventuell hochgesichert aussah, den haben wir schon nicht fotografiert oder gefilmt, weil das natürlich auch schon in der Vergangenheit Touristen Probleme bereitet hat. Also man hört natürlich Berichte und dementsprechend passt man dann natürlich auf.
Tatsächlich sind wir auch eines Tages einfach durch die Wüste gefahren oder fast Wüste und plötzlich ist ein Polizist dann vor uns aufgetaucht und hat gesagt, ja, einmal bitte reinfahren und dann mussten wir hinterher ins Gebäude rein und dann waren da ganz viele Polizisten mit Waffen und keiner von denen konnte Englisch und die haben dann unsere Handys kontrolliert und sich dann die Bilder angeschaut und dann irgendwann meinte er bei einem Bild, ja, warum hast du dieses Bild geschossen? Ich so, ja, guck dir mal die Berge im Hintergrund an, das ist doch voll eine schöne Landschaft, hättest du kein Bild gemacht? Und dann meinte er, ja, schon. Aber auf jeden Fall haben wir dann später mitbekommen, dass wir an eine Nuclear Facility...
Nuclear Enrichment Plant oder sowas. Also das war eine Gegend, ja, wo das Thema eben Industrie ist. Und da hattest du, glaube ich, Assad, ein Gebäude oder ein Teil von einem Gebäude, ganz, ganz klein im Vordergrund dieser Berge mit drauf, der da zu erkennen war. Und das war eben ein Teil dieser sensiblen Infrastruktur, von der ich eben sprach.
Ja, und die ein, zwei Stunden, die wir da verhört wurden, waren aber, ja, die waren super freundlich. Die haben nichts gemacht. Also wir haben uns nie bedroht gefühlt oder irgendwas. Super nette Leute.
Das Ding ist, die begegnen einem so, wie man denen begegnet. Wenn du dich da reinsetzt und freundlich bist, lächelst, vielleicht einen kleinen Scherz machst und einfach höflich bist, dann spiegeln die das. Und zwar so extrem, dass du denkst, boah, das sind jetzt alles meine neuen Freunde. Das war ja eine super Erfahrung hier. Und das war eigentlich unsere einzige Erfahrung mit der iranischen Polizei. Wir haben im Iran unheimlich viel Kontakt zu Einheimischen gehabt. Also das war so krass, dass wir sogar, als wir in Yazd waren, das ist schon im Süden, sind wir nochmal mit dem Bus zurück nach Tabriz ganz in den Norden gefahren. Viele, viele Stunden im Bus saßen wir, weil wir in Tabriz von neuen Freunden auf deren Hochzeit eingeladen worden waren. Und dann sind wir nochmal nach Tabriz gefahren, haben mit denen gefeiert und sind mit dem Bus wieder zurück nach Yazd gefahren. Und mit vielen Leuten sind wir heute noch in Kontakt.
Aber das mit dem Iran habe ich tatsächlich schon von mehreren gehört. Ich kann mich noch erinnern an die Story, ich glaube, das war in Folge 6 von Mehmut zum Glück mit Stefan Feil. Der ist ja mit dem Motorrad da lang gefahren durch den Iran und der hatte gesagt, der ist auch sehr herzlich aufgenommen worden, aber die Motorräder musste er dann ins Wohnzimmer stellen, damit keiner sieht, dass die da Couchsurfing machen. Aber das sind Erlebnisse, die vergisst man dann nicht mehr.
Das ist ja auch tatsächlich illegal für die Menschen, für die Einheimischen, Leute zu Hause aufzunehmen. Also die sagen dann auch, wenn ihr jetzt Sightseeing geht, erzählt keinen, dass ihr hier seid. Sagt einfach, ihr seid im Hotel oder Hostel und dann kommt ihr aber einfach abends zu uns. Also das war da schon auch ein Thema.
Ja, aber also grundsätzlich, wer mal gerne den Iran bereisen möchte, bitte, bitte tut das. Und bitte verschanzt euch nicht in irgendeinem Hotel, sondern geht am besten in ein Hostel oder nutzt die einschlägigen Plattformen, zum Beispiel Couchsurfing. Für Radfahrer gibt es auch Warm Showers und trefft dort ganz, ganz viele Locals, weil die machen das Land aus und die erzählen euch, wie sie das Land sehen und was sie von all dem halten, wie sie ihre Kultur erleben und wie das Ganze mit der Religion dann ist. Ja. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man ein Land wirklich erfahren möchte, dann sprecht mit den Locals. Und verlasst auch euch nicht darauf, was die Nachrichten euch sagen.
Okay, aber gecampt oder gezeltet habt ihr da nicht mehr?
Doch, doch. Auch sehr viel. Wenn wir unterwegs waren, haben wir eigentlich immer gezeltet.
Ja.
Das war nur in den Großstädten, wo wir uns was anschauen wollten, dass wir uns dann um Warm Showers oder Couchsurfing gekümmert haben. Ansonsten immer durchgehend gezeltet. Ja.
Okay. Und Anfang Februar seid ihr dann endlich in Pakistan angekommen. Was war das für ein Gefühl für euch, so nach dieser langen Reise?
Also da kann ich ja mal erzählen, weil meine Eltern kommen ja aus Pakistan. Und also wie gesagt, ich habe ja einige Länder schon bereist. Und Pakistan war aber tatsächlich das einer der wenigen oder einzige Land mit Indien zusammen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich zu Hause angekommen bin. Also ich bin ja Deutscher, ich bin ja hier geboren, aber trotzdem sehe ich ja anders aus als Pakistan. Meine Eltern sind ja Pakistaner. Und meine Muttersprache ist ja auch Urdu, obwohl ich in Deutschland geboren bin, weil das ist die erste Sprache, die ich gelernt habe zu Hause. Und in Pakistan war das dann das erste Mal, dass überall Leute rumlaufen, die so aussehen wie ich. Und jeder die Sprache spricht, die meine Muttersprache ist. Und jeder das Essen isst, was ich zu Hause von meiner Mutter bekommen habe. Und für mich war das oder ist es immer noch so ein richtig schönes Zuhausegefühl. Auch wenn es vielleicht mein zweites Zuhause ist, aber ja. Oder überhaupt kein Zuhause, weil eigentlich habe ich ja nichts mit dem Land zu tun. Aber es fühlt sich wie zu Hause an.
Warst du denn vorher schon mal in Pakistan?
Nee, tatsächlich noch nie. Also als wir ganz klein waren, 4, 5 Jahre alt, bin ich mit meinen Eltern mal hergekommen, aber daran erinnere ich mich halt nicht. Und das ist so das erste Mal, dass ich wirklich hier bin.
Marie, wie war das für dich?
Ja, es war schon was Besonderes. Also es ist für mich was Besonderes, weil wir, wie Assad sagte, eben das Heimatland seiner Eltern besuchen. Und es ist auch was Besonderes, weil es ja seit Österreich das erste Land wieder ist, wo wir uns ohne Probleme verständigen können. Also die Kommunikation hier ist super easy, dank Assad. Kommuniziert und organisiert ganz viel. Und ich kann mich wirklich zurücklehnen. Das ist auch ganz ungewohnt, dass ich einmal nicht Google Translate rausholen muss. Und ja, ich weiß nicht, also wir werden schon, es ist schon eine ganz andere Erfahrung, auch als andere Radreisen, da muss man wirklich sagen. Wir erleben Pakistan komplett anders. Viele nutzen das nur als Transitland, um schnell vom Iran nach Indien zu kommen. Ja. Und wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, Pakistan wirklich mal zu erleben und was anderes zu machen als die anderen und wirklich auch zu zeigen, wie Pakistan eigentlich wirklich ist. Weil eben auch über Pakistan viel Schlechtes in den Nachrichten gezeigt wird. Und wir wollen aber auch die vielen, vielen, vielen guten Seiten von Pakistan zeigen. Nicht nur, was die Natur im Norden natürlich angeht, sondern eben auch das Kulturelle und das Sprachliche vielleicht auch und die Menschen vor allen Dingen.
Gab es denn jetzt auch so besondere Augenblicke, die ihr in Pakistan erlebt habt?
Boah, so viele. Wir sind jetzt 5 Wochen hier und es ist schon so unfassbar viel passiert. Also Assad hat im Vorfeld schon ein paar Kontakte geknüpft und daraus hat sich einfach so wahnsinnig viel entwickelt. Und es fühlt sich an, als wären wir schon ein halbes Jahr hier. Direkt zu Beginn sind wir auf eine Hochzeit eingeladen worden. Mit der gesamten Familie sind wir immer noch in Kontakt. Wir waren letztens mal wieder da und wir werden nochmal wieder hinfahren im April und werden auch weiterhin auch mit denen in Kontakt bleiben. Wir waren auf einem Motorrad-Event-Jahrestreffen von allen Motorradclubs in Pakistan und waren da die Stars. Alle wollten sich mit uns unterhalten. Wir haben jetzt einen kurzen Abstecher nach Kaschmir gemacht. Wir waren in Lahore ganz viel und rund um Lahore. Und haben uns auch so ein bisschen angeguckt, den Ort, wo Assads Eltern herkamen. Assads von seinem Vater das Elternhaus quasi besichtigt. Was es eigentlich nicht mehr so richtig gibt, aber so das alte Haus quasi uns angeschaut, was auch sehr besonders war, dass man diese Möglichkeit hat. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig, die Erfahrung hier. Und es ist schon so viel passiert und ich kann gar nicht glauben, dass jetzt schon 5 Wochen rum sind. Und wir haben noch so viel zu sehen. Spannend war tatsächlich auch die Eskorte in Baluchistan, die für uns auch anders gelaufen ist als für viele andere Radreisende. Auch dank Assad. Und willst du es vielleicht erzählen?
Es ist eigentlich nicht dank mir passiert. Also, kennst du die Polizeieskorte? Sonst hole ich ein bisschen aus. Achso, Baluchistan ist einer der gefährlichsten Orte, vielleicht sogar auf der Welt, weil dort der Terroristen-Hotspot ist. Aber der eigentliche Grund ist, Baluchistan möchte unabhängig werden. Und deshalb ist das ein sehr gefährliches Pflaster aktuell und seit 10 Jahren eigentlich schon. Und jeder Reisende, der von Iran nach Pakistan kommt, darf nicht alleine in Baluchistan Fahrrad fahren, Auto fahren, Motorrad fahren. Deshalb kriegt er immer eine Polizeieskorte für diese 650 Kilometer. Und wir natürlich auch. Und die Polizeieskorte ändert sich alle paar Kilometer. Das heißt, in den 650 Kilometer hast du vielleicht 23 bis 25 Fahrzeuge, wo du jedes Mal dein Fahrrad drauf, runter tun musst, das Gepäck rein, raus, jedes Mal andere Polizisten, andere Fahrzeuge, manchmal nur Motorräder, du musst hinterherfahren. Und es ist eine sehr anstrengende Angelegenheit, weil die 650 Kilometer machst du in 2 Tagen. Mhm. Wir hatten das Glück, dass wir mit einem Van-Reisenden die Grenze überquert haben. Wir kannten die nicht. Und wir konnten ganz bequem unsere Fahrräder, unser Gepäck, alles reinlegen und sind einfach entspannt im Van hinten gesessen und ja, mitgefahren. 23 Mal hat sich die Eskorte geändert, aber wir saßen da nur entspannt. Ich habe mich jedes Mal mit dem Polizisten unterhalten. Er hat mir seine Waffen gezeigt und halt lustige Angelegenheit eigentlich. Die ganze Zeit nur gescherzt und ja, super coole Erfahrung eigentlich.
Okay, doch, aber die Geschichte, die hatte Stefan Fey auch erzählt mit seinem Motorrad. Der hatte nämlich auch die Eskorten.
Genau, hat jeder eigentlich.
Und für viele ist es auch einfach eine super stressige, nervenaufreibende Zeit. Keiner hat da positive Erfahrungen. Und wir sind da wirklich entspannt und lustig durch, muss man sagen.
Und was habt ihr jetzt für Pläne, nachdem ihr in Pakistan angekommen seid? Wollt ihr da noch länger bleiben? Wollt ihr mit dem Fahrrad weiterfahren? Oder wie sind da eure Pläne?
Ja, Marie hat ja schon gesagt, die meisten nutzen Pakistan nur als Transitland, von Iran nach Indien zu kommen. Und irgendwie, da es das Land meiner Eltern ist, sehe ich das als meine Pflicht, das Land den Menschen näher zu bringen, sowohl die positiven als auch negativen Seiten, aber auch Erklärungen dafür zu geben. Und wir haben uns entschieden, nicht nach Indien zu fahren, sondern 4-5 Monate dann in Pakistan zu bleiben, das Land zu erkundigen, die Menschen kennenzulernen und ja, das Land halt richtig zu sehen, und werden dann vermutlich Richtung China über den Karakorum Highway das Land verlassen. Das ist unser Plan.
Okay, warum China?
Ich möchte ja gerne über Afghanistan zurück in den Iran, aber Marie lässt mich nicht. Und ja.
Aus gutem Grund. Also unser eigentliches erstes großes Zwischenziel, was wir jetzt festgelegt haben, ist Südafrika. Um dahin zu kommen, müssen wir zurück in den Iran. Afghanistan, hat Assad schon gesagt, fällt weg. Und die gleiche Strecke durch Pakistan zurück in den Iran zu fahren, ist uns auch ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir das so, dass wir über China und dann Zentralasien machen, und dann machen wir den berühmten Pamir Highway in Zentralasien und fahren so in den Iran zurück, einmal relativ schnell wahrscheinlich in den Süden auf die arabische Halbinsel und dann erstmal Richtung Südafrika. Und auf der arabischen Halbinsel, also Saudi-Arabien, haben wir gedacht, so ungefähr Zeitpunkt jetzt nächstes Jahr könnte das passen vielleicht. Man sieht, es ist noch alles relativ grob, aber es dauert auch noch mal eine Weile, bis wir jetzt dann weiterkommen.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt erstmal als Ziel nicht die Rückkehr nach Deutschland.
Nee,
also unsere Familien hören das jetzt auch, aber ich muss leider sagen, es wird erstmal Open End bleiben. Und das heißt, dass wir natürlich in einem halben Jahr zurück sein könnten. Wir haben immer gesagt, solange wir gesund sind und Lust drauf haben und die Familie zu Hause gesund ist, machen wir das weiter. Wenn sich irgendwas daran ändert, beenden wir das auf unsere Art und Weise. Wir haben nicht vor, nach Hause zurück zu fliegen. Wenn es irgendwie geht, würden wir gerne radeln. Wie das logistisch von den Wegen geht, vor allen Dingen, wenn man dann in Südafrika ankommt, müssen wir dann schauen. Das ist noch so weit in der Zukunft, das können wir jetzt noch nicht planen, weil unterwegs ändern sich die Pläne so häufig in so kurzen Abständen. Da kann man kaum 6 Monate in die Zukunft planen.
Okay, das heißt, ihr habt euch jetzt auch keine weiteren Ziele gesetzt, mal abgesehen von eurer Reise.
Nicht wirklich, nee. Also doch, vielleicht ein kleines Ziel. Wir haben jetzt unser elektrisches Equipment ausgetauscht, eine bessere Kamera, bessere Videokamera, bessere Laptops, und wir möchten ja fotografieren lernen, Videoschneiden lernen, Storytelling lernen und ein bisschen mehr Qualität in unseren Social Media Kanälen reinbringen.
Ja, also wir wollen die Länder nicht einfach nur für unseren eigenen Spaß bereisen, sondern eben auch, ja, es hat so ein bisschen was von Bildungsauftrag vielleicht, eben weil viele Länder so ein schlechtes Image haben. Und wir möchten diesen schlechten Nachrichten, die man so hört im Fernsehen und anderswo, ein bisschen entgegenwirken und andere Geschichten aus diesen Ländern, wenn sie uns unterkommen, dokumentieren und das den Leuten auch näher bringen.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber da habt ihr ja dann bestimmt auch noch weitere spannende Geschichten zu erzählen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die weitere Reise und für die weiteren Abenteuer. Und zum Abschluss würde ich ganz gern das obligatorische Word Shuffle mit euch machen. Das heißt, ich nenne euch abwechselnd Begriffe. Ihr sagt, was euch dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann auch länger sein, wie ihr mögt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Organisation für Marie.
Also Ordnung grundsätzlich ist für mich schon sehr wichtig und Organisation ist auch beim Reisen sehr wichtig, weil wenn du nicht weißt, wo dein Zeug ist in deinen ganzen Taschen, wenn du dauernd nach etwas suchen musst, wenn du nicht weißt, wo das nächste Wasser ist am Tag, dann bist du aufgeschmissen. Dann macht die Reise auch keinen Spaß mehr und dann hältst du es auch nicht so lange durch. Ein grundlegender Baustein, glaube ich, dass so eine Reise auch so reibungslos abläuft, ist eine gute Grundorganisation. Natürlich kann man nicht alles fieseklein planen, aber einfach so ein bisschen organisiert sein braucht es dann schon.
Marie hat mir schon so oft gedroht, du machst meine Tasche nicht zu, du packst nichts in meine Tasche.
Es tut mir so leid, ich habe so einen Tick, niemand, aber auch nicht mal Assad, darf meine Taschen packen und noch gar nicht mal zumachen, weil ich habe mein System an meinem Fahrrad, in meinen Taschen und drumherum. Und wenn da irgendjemand dran rumfummelt, merke ich das sofort und es stört mich unheimlich, weil es eben meine Organisation kaputt macht. Weil jeder Handgriff muss sitzen und du willst immer schneller an dein Zeug kommen. Und wenn da jemand anders dran war, dann dauert es unwahrscheinlich länger und das nervt.
Okay, kommen wir zum zweiten Begriff. Assad, der ist für dich Herausforderungen, ist es.
Herausforderung. Ich liebe ehrlich gesagt Herausforderung, denn warum sind wir aus Deutschland raus? Also wir sind natürlich privilegiert. Wir hatten die Möglichkeit, jeden Tag im selben Bett aufzuwachen, dieselbe Kaffeemaschine zu benutzen und jedes Mal einen gewohnten Alltag zu haben. Aber irgendwie dieses Spannende hat gefehlt. Und das ist das Schöne am Reisen. Jeden Tag, du weißt nicht, wo du schlafen wirst, du weißt nicht, was am nächsten Tag passieren wird. Und gerade wenn etwas Schlechtes oder eine Herausforderung kommt, sind das ja die Sachen, die man gerne später auch erzählen möchte. Und ich glaube, das sind auch die Sachen, die die Leute dann hören wollen. Weil keiner will hören, das Wetter war schlecht, dann habe ich mir ein 5-Sterne-Zimmer im Hotel genommen und habe da dann gepennt. Also, ja, ich liebe eigentlich Herausforderungen.
Die hast du aber vorher schon geliebt, ne? Also auch mit deiner Selbstständigkeit als Unternehmer, da hast du dich auch selber gefordert.
Genau. Also ich habe jetzt 2 Unternehmen gegründet in Deutschland und ich finde, das macht einfach super viel Spaß, was Neues auszuprobieren und etwas Neues zu kreieren und dann am Ende zu sehen, boah, man denkt, es ist so schwierig, aber wenn man einmal in die Richtung geht, dann zeigt sich der Weg irgendwie von selbst und es ist so einfach, etwas zu tun, nur wenn der Wille stark genug ist und das finde ich einfach super schön, ja.
Spannend. Der nächste Begriff ist Ziele, Marie.
Ja, Ziele gibt es viele im Leben. Das ist so ein bisschen wie mit Plänen. Die sind ja auch dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden. Ziele hatten wir schon viele auch auf dieser Reise und Zwischenziele. Und vieles davon hat sich einfach ganz, ganz schnell verändert. Und jedes Mal war es die richtige Entscheidung. Und abgesehen von der Reise haben wir natürlich auch Ziele im Leben selbst. Eins davon war jetzt gerade, dass wir diese Reise überhaupt machen. Das ist ein ganz großes Ziel. Ja, und im Leben hat man natürlich auch Ziele. Eins davon war diese große Reise, dass wir die machen können. Und dass wir die auch so machen können, dass wir hinterher zurückblicken und sagen, ja, das war eine richtig coole Sache, die wir in unserem Leben gemacht haben. Da sind wir mega stolz drauf. Und daran werden wir unser ganzes Leben lang gerne zurückdenken.
Sehr schön. Geld ist der nächste Begriff, Assad, für dich.
Ja, das gute alte Geld. In Deutschland habe ich dem tatsächlich sehr viel Wert geschenkt und es war mir wirklich sehr wichtig. Ich weiß nicht, viele Menschen haben ja das Ziel, ich möchte ganz viel Geld haben, ich möchte sehr reich sein, ich möchte Millionär sein. Und irgendeine Zeit im Leben hatte ich auch tatsächlich, wo ich hinter dem Geld hergejagt bin und hinterher, also ich habe 18 bis 20 Stunden am Tag gearbeitet und so gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe Schlaftabletten genommen und habe nicht mal mit Schlaftabletten es geschafft, 3-4 Stunden zu schlafen. Aber gleichzeitig hat mir das alles so viel Spaß gemacht, weil man hat ja ein bisschen Return gesehen und dem hinterher zu jagen. Und das ist eine Sache, was mir die Reise beigebracht hat. Geld ist nicht alles. Was bringt dir Geld, wenn du keine Zeit hast, es auszugeben? Und je mehr und je länger wir die Reise machen, desto weniger bedeutet mir eigentlich Geld. Also tatsächlich hatten wir auf einer Reise sogar einen Moment, wo plötzlich ich vom Finanzamt einen Brief bekommen habe, 5-stelliger Betrag muss noch überwiesen werden. Und ich dachte, wenn ich den jetzt überweise, habe ich jetzt gerade mal 5.000 € auf dem Konto. Reicht das für unsere Reise? Aber es war trotzdem kein Problem, dass wir uns Sorgen gemacht haben, weil ja, irgendwie war ich mir sicher, das Geld wird schon kommen. Also es ist mir nicht mehr so wichtig wie vorher, um es kurz zu sagen.
Das ist eine spannende Erkenntnis. Also das war wahrscheinlich eins der wichtigsten Learnings, die du jetzt mitgenommen hast, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Marie, der nächste Begriff für dich ist Karriere.
Ja, da würde Assad jetzt sagen, er hasst das Wort. Das ist für ihn so ein bisschen, ja, da kriegt er Ausschlag von. Karriere, viele laufen diesem Begriff hinterher und diesem Konzept und sie wissen nicht mal, was es bedeutet. Wir haben beide früher den gleichen Fehler gemacht und gesagt, oh, ich will Karriere machen, ich will die Karriereleiter hinaufkommen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass du einen Job machst, wo dir ein paar Faktoren vielleicht gefallen, ein paar andere nimmst du in Kauf, weil du wirst dafür finanziell entschädigt, für die Zeit, die du mit diesen Aufgaben verbringst. Du tauschst Lebenszeit gegen ein Gehalt, das nicht selbstbestimmt ist und du kannst es nicht frei entwickeln durch deine eigenen Fähigkeiten. Das hat definitiv, es ist gedeckelt. Und im Endeffekt arbeitest du jemand anderem in die Tasche. Natürlich ist das für viele, viele gar kein Problem und ich will das auch überhaupt nicht verteufeln. Ich habe auch zuletzt in einem Job gearbeitet, wo ich angestellt war und der Job war ganz, ganz wundervoll. Die Menschen waren hervorragend und die Aufgaben waren toll. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Gleichzeitig muss ich jetzt sagen, Karriere, nichts könnte mir weniger wichtig sein jetzt zur Zeit. Also es geht mir wirklich hinten vorbei. Ich weiß gar nicht, das 0% Interesse gerade, weil es so wenig Wert für uns hat. Wir haben uns so stark verändert in den letzten Jahren schon, dass wir auch unser Wertesystem komplett an diesem Karrieregedanken dran vorbei entwickelt haben, muss man sagen.
Aber würdest du sagen, dass du jetzt nochmal zurück in so ein Angestelltenverhältnis ohne Probleme gehen könntest?
Ich könnte ja, das mache ich aber nur, wenn ich es möchte. Also ich bin jetzt so selbstsicher und so bewusst, ich weiß jetzt, was ich möchte auch im Leben und wie ich leben und arbeiten möchte. Und wenn ich eines Tages sage, ja, ich mache jetzt diesen Angestelltenjob, dann mache ich das, weil ich es möchte, zu dem Zeitpunkt. Und ich mache es dann auch nur, solange ich es möchte. Sobald ich etwas anderes will oder die Lebensphase sich verändert oder ich was anderes brauche, dann beende ich das wieder. Diese Abhängigkeit, in der sich viele Leute denken, muss gar nicht mal so sein, aber viele denken ja, sie sind abhängig, sie brauchen den Job. Das möchte ich einfach nicht mehr. Und viele Leute und ich auch, war früher auch gefangen in diesem, oh, ich kann doch jetzt nicht das und das machen und ich brauche den Job und ich muss das tun. Und so möchte ich nicht mehr leben. Wenn ich jetzt arbeite, dann eigentlich nur noch für mich und nicht für, ne, Stichwort Karriere, sondern dafür, dass ich meine Fähigkeiten weiterentwickle, dafür, dass ich was Neues auf die Beine stelle, dass ich mit Leuten, die ich mag, ein cooles neues Projekt aufsetze, dafür, dass ich was in der Welt positiv verändere. Das möchte ich tun.
Sehr schön. Assad, der vorletzte Begriff ist für dich und das ist Heimat.
Heimat. Schwieriger Begriff, weil ja, ich bin da tatsächlich sehr gespalten, was dieser Begriff angeht. Weil für mich, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen. Alles, was ich habe im Leben, alles, was ich gemacht habe, habe ich Deutschland zu verdanken. Allein, dass ich diesen Reisepass habe, ohne den deutschen Pass könnte ich nirgendwo reisen. Allein, dass ich in Deutschland zur Schule gegangen bin, sonst hätte ich niemals da studieren können, meine Unternehmen gründen können und das machen können, was ich gemacht habe. Und es ist einfach meine Heimat. Aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich in, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass es, also ich bin super dankbar für Deutschland, ne, weil es ist meine Heimat, aber in Pakistan fühlt sich das irgendwie wie zu Hause an. Ich weiß nicht, wie ich es sagen kann.
Du hängst so ein bisschen zwischen diesen beiden Ländern, ne?
Ja, weil, ja, wie gesagt, ich habe alles Deutschland zu verdanken und es ist meine Heimat. Wenn Leute zu mir sagen, wo fühlst du dich zu Hause? Ja, in Deutschland, bei mir in der Wohnung, bei mir dort zu Hause, in der Kultur. Ja.
Und danach wieder nicht.
Ja, aber es ist schwierig, sehr schwierige Frage.
Hättest du ohne diese Reise dieses Gefühl auch gehabt?
Ich glaube nicht so sehr, wie es jetzt ist. Es hat sich schon vieles von dieser Reise verändert. Allein das Thema Religion, wenn ich zu Hause, also wir sind muslimisch aufgewachsen, ist ja nichts Schlimmes dran. Es ist ja eine schöne Religion. Aber trotzdem habe ich mich in Deutschland immer als schüchtern gefühlt, Leuten zu sagen, ich bin Moslem, weil Leute das mit vielleicht was Schlechten assoziieren. Und deshalb habe ich immer gesagt, nee, ich habe keine Religion. Aber jetzt unterwegs waren wir in der Türkei, im Iran, in Pakistan. Jetzt sagen wir mal so, ich schäme mich nicht dafür und ich kann mit Stolz sagen, ja, ich bin Moslem. Na und? Bin ich jetzt schlechter oder so? Oder? Also es hat sich schon einiges verändert.
Ja, ich finde es extrem, dass du jetzt gerade im Word Shuffle so viel reflektierte Antworten auch geben kannst, weil die Reise dich dahin geführt hat, ne? Auch zu dieser Erkenntnis und zu dieser Veränderung im Leben.
Genau, das hat sie.
Den letzten Begriff, Marie, das ist Mut.
Mut. Mut hat jeder. Niemand kann von sich sagen, er ist nicht mutig, sie ist nicht mutig. Mut schlummert in jedem von uns. Und man muss nur einmal ganz tief in sich hineinblicken, dann findet man das. Und großen Mut zu zeigen, passiert auch nicht von heute auf morgen, das entwickelt sich. Aber ja, wie Assad auch mit seinen Unternehmen das gemacht hat, man muss jeden Tag ein bisschen machen und ein paar Schritte in die richtige Richtung laufen. Und dann merkt jeder, ich bin mutig, ich kann das. Und je mehr man macht, desto mutiger wird man. Das ist wie wenn man so ein kleines Schneebällchen ins Rollen bringt und dann wird es irgendwann, nachdem es anfängt zu rollen, zu einer riesigen Schneekugel und dann überrollt es alles und hat so viel mitreißende Macht. Das potenziert sich einfach exponentiell. Ich will nicht sagen, reisen oder Radreisen kann jeder oder sowas. Nein, nein, will auch nicht jeder und muss auch nicht jeder. Aber jeder ist mutig. Und ich wünsche mir, dass jeder anfängt, in sich hineinzublicken und diesen Mut zu finden und ja, ihn entdeckt und weiterentwickelt und an ihm arbeitet und ihn nährt.
Spannend. Wobei die kleinen Schritte, die Assad gegangen ist, die waren ja dann doch ein bisschen größer, wie er selber erzählt hat, ne? Mit 20 Stunden arbeiten.
Ja, das war schon echt hart für uns beide.
Ja, aber ich meine, letztendlich, das war ja auch die Grundvoraussetzung, dass ihr auf diese Reise gehen konntet, ne?
Ja, zum Teil schon, weil uns das sehr viel, also Finanzen sind immer ein großer Aspekt der Reise. Und dadurch, dass wir darüber so gut wie gar nicht nachdenken müssen, das ist schon sehr viel. Also das.
Es gibt uns viel Freiheit natürlich auch, ne? Also dadurch ist man freier in vielen Entscheidungen und fühlt sich auch sicherer, wenn mal vielleicht was schief geht. Muss man wirklich sagen. Also als zum Beispiel das mit dem Fahrraddiebstahl war, natürlich waren wir versichert, aber wir haben jetzt nicht den ersten Gedanken gehabt, oh verflixt, wie bezahlen wir das? Was passiert ist mit unserem Reisebudget? Der Gedanke kam uns nicht in den Sinn. Und das ist wirklich was man auch jedem wünschen kann, der sich auf längere Reise begibt, dass man je nach eigenem Budgetempfinden, was man ausgeben möchte und kann, dass man einfach so sicher ist in der finanziellen Freiheit, dass man nicht mit Sorge jeden Tag ins Portemonnaie schauen muss, sondern dass man dann auch die Reise genießen kann, so wie man es möchte.
Das stimmt. Das waren jetzt schöne Schlussworte, Marie. Ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und das war für euch natürlich auch ein etwas anderer Aufwand, weil ihr musstet ja auch eine stabile Internetverbindung finden. Und wir mussten das lange im Voraus planen. Es hat alles wunderbar geklappt. Und das freut mich sehr, weil es ein sehr schönes Interview geworden ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, war eine schöne Erfahrung. Vielen Dank.
Soweit das Interview mit Marie und Assad. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Wir hören uns Mitte Mai wieder. Für das Interview ging meine Leitung nach Bali zu einem sehr spannenden Gespräch mit einer Psychologin, die einen schwierigen Weg zu ihrem persönlichen Glück hatte. Die Folge solltest du nicht verpassen, denn da steckt unheimlich viel drin. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinez.
I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com